Wir haben uns lange blenden lassen, glaube ich. In den 10er-Jahren sind die Bautätigkeitszahlen ja schon gestiegen, aber sie sind halt nie so stark gestiegen, dass wir wirklich einen ausgeglichenen Markt gehabt hätten. Die Frage, warum so wenig passiert, würde ich auch von den Bürgern her beantworten. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Wir haben ja bei vielen Themen, wo es wirklich einen großen öffentlichen Druck gibt, wo man sagt, wir müssen was machen. Aber die Menschen gehen dafür auf die Straße, um zu sagen, wir wollen niedrigere Mieten. Aber sie gehen nicht dafür auf die Straße, dass man sagt, wir wollen mehr Wohnungen. Für das Thema Bauen fehlt auch wirklich so ein bisschen die Rückendeckung. Also gerade auch von den Bürgern. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, das spricht jetzt auch die Kommunikationswissenschaftlerin an. Ja? Also was müssen wir eigentlich tun, dass wir die Menschen auch mehr mitnehmen? Und dass die Menschen auch sagen, das ist toll, wenn sich die Stadt verändert. Und das ist toll, wenn wir Neubauviertel haben.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Die Menschen gehen auf die Straße für niedrigere Mieten, aber nicht für mehr Wohnungen. Dieser Satz bringt das zentrale Problem für Professor Michael Vogtländer auf den Punkt. Für das Thema Bauen fehlt in Deutschland die gesellschaftliche Rückendeckung. Wer bauen will, kämpft nicht nur mit Verfahren, Kosten und Regeln, sondern mit einem Narrativ, das Bauen nicht mehr positiv konnotiert. Stattdessen gewinnen andere Ideen an Raum. In Berlin sogar die Vergesellschaftung. Der Ökonom vom Deutschen Institut der Wirtschaft hinterfragt die für ihn irre Idee und ist der Meinung, dass, sollte es soweit kommen, Berlin für Jahrzehnte ge- und beschädigt wäre. Die Akteure lehnen die Marktwirtschaft ab, versuchen über eine Spielwiese den Sozialismus wieder reinzuholen. Am Ende wären, so Professor Michael Vogtländer, die Mieter die Blöden. Natürlich arbeiten wir uns auch am Bauturbo ab. Prinzipiell erst einmal eine gute Idee, nur mit der Umsetzung hapert es. Notwendig wäre etwas anderes. Mehr Output pro Bauarbeiter und damit Innovationsschübe. Notwendig wäre auch, dass Kommunen, Länder und Bund Kompetenzen endlich bündeln, statt gegeneinander zu arbeiten. Dass gute Ideen nicht mehr im Wirrwarr kleinteiliger Vorgaben und Wettbewerben verschwinden. Zudem habe ich Michael Vogtländer die Frage aller Fragen, zumindest für die Immobilienbranche, gestellt. Was ist bezahlbarer Wohnraum? Wie lautet die exakte Definition? Und wäre es nicht zwingend notwendig, dass Eigentum wieder ein besseres Image bekommt? Die Antworten gibt es in diesem Podcast und damit geht es rein in das Jahr 2026. Uns fehlt der Mut für den großen Wurf, sagt Professor Michael Vogtländer. Doch die Aussichten sind nicht düster. Für das Jahr 2026 sieht der Experte einen Aufwärtstrend. Und ich viele neue Podcasts und damit viel Spaß mit Michael Vogtländer. Bevor es in den Podcast geht. Der Partner dieser Folge heißt Unique Gruppe. Gesucht werden Hallen, Logistik und Unternehmensimmobilien. Standorte, an denen gearbeitet wird und die sich wirtschaftlich weiterentwickeln können. Kein Teileigentum, keine Erbpacht. Wenn Sie so ein Objekt anbieten möchten, Julius und Jobs Unique freuen sich über alle Angebote, entweder über LinkedIn, gern auch an mich. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes und unter unique-gruppe.com. Und jetzt viel Spaß im Podcast. Immobilieros Podcast, heute mit einem Gast, den ich mir schon sehr, sehr lange gewünscht habe. Es hat aber immer überhaupt niemals geklappt. Professor Dr. Michael Vogtländer. Bekannt aus Funk und Fernsehen, Ökonom vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, Dozent an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Was machen Sie noch so? Sie machen noch einen Podcast, da dürfen Sie am Ende noch mal kurz was sagen. Herzlich willkommen im Immobilieros Podcast.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Mit Ihnen will ich so ein bisschen die Metaebene besprechen. Nicht so sehr Zahlen, weil die ändern sich ja immer schnell. Sie sind ja aber auch so ein Auskenner und seit 100 Jahren, das ist jetzt kein Altersbashing, in der Branche unterwegs. Ganz ehrlich, wenn Sie das Wort Bauturbo hören, an was denken Sie da? An Wirtschaftspolitik, Kabarett? An bekommen Sie hektische Flecken?
Naja, der Bauturbo, er verspricht natürlich auch einfach viel mehr, als er ist. Also man könnte jetzt sagen, es ist gewagtes Marketing. Aber es ist natürlich wie auch schon beim Bauland-Mobilisierungsgesetz oder bei der Baukostensenkungskommission, es kommt nie das raus, was man eigentlich erwartet. Und das ist auch hier das Problem. Nichtsdestotrotz ist das aus meiner Sicht schon ein Ansatz, der hilfreich ist, weil er natürlich dazu führen kann, dass es beschleunigt, dass Kommunen schneller handeln können. Aber ja, er verspricht am Ende mehr, als er halten kann.
Sehen wir denn einen Turbo, was ich ganz spannend finde, dass viele in den Verwaltungen mir sagen, na ja, also das muss ja jetzt erstmal überdacht werden, was jetzt jede einzelne Kommune, jede Gemeinde möchte. Dann muss man das den Fraktionen vortragen, dann muss es durch den Stadtrat. Viele hinter vorgehaltener Hand sagen, vor 3., 4. Quartal 2026 passiert da gar nichts. Jetzt ist der ja auch noch befristet. Gibt es, also wie soll denn da ein Effekt entstehen?
Ja, genau, das ist natürlich Teil des Problems. Er ist befristet und man weiß schon eigentlich, vor 2027 passiert da nicht wirklich viel. Das kann natürlich auch Anreize setzen, bei manchen Kommunen zu sagen, naja, soll ich mich damit überhaupt beschäftigen? Und es löst natürlich so die grundsätzlichen Probleme vor Ort nicht. Mir hat mal jemand erzählt in der Stadtverwaltung, bei einem typischen B-Plan gibt es 1000 Einwände, die man bearbeiten muss. So, die muss man nach dem Bauturbo nicht mehr beachten, aber sie sind natürlich trotzdem da. Also von daher ist natürlich schon fraglich, ob da wirklich so viel passiert. Ich höre schon von einigen Kommunen, die sagen, ja, das wollen wir auch nutzen in kleineren Projekten, vielleicht gerade wenn es um Aufstockung geht, wenn es um Nachverdichtung geht, aber ob es den großen Wurf bringt, das glaube ich tatsächlich eher nicht. Und manch einer hat auch schon gesagt, na ja, wir können das jetzt zukünftig alles viel schneller genehmigen, das kann in 2-3 Monaten passen. Aber wir sprechen dann halt vorher ganz lange, damit wir es dann auch so schnell genehmigen können. Also wirklich viel schneller wird es dann nicht.
Okay, weil mir hat mal jemand gesagt, das fand ich ganz spannend, das können die ja Bauturbo nennen. Das heißt ja auch Bauturbo, es ist aber kein Verwaltungsturbo.
Ja, richtig. Also die Verwaltung, klar, man kann theoretisch schneller entscheiden, aber es gibt natürlich auch viele Kommunen, die sagen, naja, ist das denn rechtssicher für uns, wenn wir das so machen und nachher gibt es Klagen, wie stehen wir dann da und ist das alles abgesichert? Also da sind schon noch viele Fragezeichen dahinter. Die grundsätzliche Idee würde ich aber begrüßen, dass man es schlanker macht und mehr Entscheidungsfreiheit auf der kommunalen Ebene hat.
So, Absicherung, gutes Stichwort. In Deutschland sind wir ja theoretisch in allem Superweltmeister, ne? Also das können wir ja alles besprechen, wie wir es gerne hätten und wie es sein soll. Die Immobilienbranche ist in der Krise. Wir haben einen akuten Wohnungsmangel in den großen Städten, in den Metropolregionen. Das haben wir jetzt aber nicht von heute auf morgen bekommen, sondern die Entwicklung hat sich ja angedeutet. Jetzt redet schon das zweite Bundesbauministerium über verschiedene Dinge, wie jetzt neu den Bauturbo von mir aus. Trotzdem passiert aber ja irgendwie, also nichts. Um es mal vorsichtig, also warum?
Naja, wir haben uns lange blenden lassen, glaube ich. In den 10er-Jahren sind die Bautätigkeitszahlen ja schon gestiegen, aber sie sind halt nie so stark gestiegen, dass wir wirklich einen ausgeglichenen Markt gehabt hätten. Oder dass es wirklich, dass wir über den Bedarf sogar hinausgegangen sind. Und nach der Krise 2022, als die Zinsen so hoch gegangen sind, da geht's eben jetzt deutlich runter. Und dagegen zu steuern ist wirklich schwierig. Die Frage, warum so wenig passiert, würde ich auch von den Bürgern her beantworten. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Wir haben ja bei vielen Themen, wo es wirklich einen großen öffentlichen Druck gibt, wo man sagt, wir müssen was machen. Aber die Menschen gehen dafür auf die Straße, um zu sagen, wir wollen niedrigere Mieten. Aber sie gehen nicht dafür auf die Straße, dass man sagt, wir wollen mehr Wohnungen. Ja, und das ist, glaube ich, Teil des Problems, dass der manchmal, zynisch könnte man fast sagen, der Druck ist vielleicht gar nicht groß genug, dass wirklich etwas bewegt, dass die Politik Handlungsdruck hat. Und das beginnt erst so langsam. Also ich merke schon, dass es so bei manchen Kommunen einfach auch ein Umdenken gibt, dass man sagt, wir wollen schon mehr machen und wir unterstützen das. Aber es ist natürlich auch ein großes Problem, dass wir diese verteilten Kompetenzen haben. Wir haben 3 Gebietskörperschaften, Bund, Länder und Kommunen, die alle nicht so am gleichen Strang ziehen. Und das macht es so wahnsinnig schwierig, hier wirklich voranzukommen.
Ich las unlängst in Berlin, wie passend, ein Plakat der Linken, bezahlbarer Wohnraum für alle, Miethaie zu Fischstäbchen. Das ist ja die nächste Ebene, diese verhärteten Fronten. Es gibt ja eigentlich keine normalen Gespräche mehr. Man ist entweder also auf der Seite der Immobilienleute oder man ist auf der Gegenseite. Jetzt macht das ja die Automobilindustrie, die Bauern mit ihrem Agrardiesel machen ja da sehr lautstark auf sich aufmerksam. Die Immobilienbranche ist auch da wieder total zerklüftet in ganz, ganz viele Verbände und Interessensgruppen. Ist das ein Baustein? Müsste die Immobilienbranche nicht geschlossener auftreten?
Ja, die Diskussion gibt es ja schon lange. Ne? Und es gab immer ja auch die Überlegungen, die Interessen zu bündeln. So ganz hat es nicht geklappt, weil natürlich die Gruppen auch sehr unterschiedlich sind. Private Kleinvermieter, Projektentwickler, große Wohnungsunternehmen, kommunale Wohnungsunternehmen, alle ticken so ein bisschen anders. Das macht es sicherlich nicht so einfach, da gemeinsam aufzutreten. Aber wie gesagt, gerade für das Thema Bauen fehlt auch wirklich so ein bisschen die Rückendeckung. Und also gerade auch von den Bürgern. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, was das spricht jetzt auch die Kommunikationswissenschaftlerin an. Ja, also was müssen wir eigentlich tun, dass wir die Menschen auch mehr mitnehmen? Und dass die Menschen auch sagen, das ist toll, wenn sich die Stadt verändert. Und das ist toll, wenn wir Neubauviertel haben. Der Eindruck, der sich bei vielen Bürgermeistern und Baudezernenten einschleicht, ist, jedes Bauvorhaben wird bekämpft. Es gibt eine Bürgerinitiative und die Leute sagen, oh, Veränderung ist schlimm. Ja, da gibt es mehr Lärm, da gibt es neue Leute hier, da gibt es Umweltschäden etc. Und ich glaube, darauf muss die Immobilienwirtschaft eine Antwort finden. Wie kann man hier die Narrative auch so gestalten und den Leuten so zeigen, dass sich das für alle lohnt? Und da sind manche Länder vielleicht einfach weiter. Wenn man sieht, in Dänemark, in Kopenhagen, was für ein tolles neues Stadtviertel man da baut, aber auch in anderen Ländern. Und da gibt es letztlich eine positive Erzählung dahinter und die brauchen wir auch.
Sie sind ja so ein Erklärmann, ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, bekannt aus Funk und Fernsehen. Also Sie sprechen in der Tagesschau und in Tagesthemen überall und Sie erklären es ja auch immer. Das wird ja auch gesendet. Ich sehe es ja auch. Aber das kommt ja nicht bei den Menschen an. Also sollen wir jetzt auch so eine Plakate aufhängen? Soll die Branche auch so eine Plakate, so Gegenplakate aufhängen?
Oh Gott, ich weiß es nicht, ob das in der Weise funktioniert. Also das ist, glaube ich, eher steter Tropfen höhlt den Stein. Aber es ist natürlich, also da gibt's leider nicht das Patentrezept. Aber Sie haben natürlich recht, diese verhärteten Fronten, das ist ein Riesenproblem. Also wenn ich jetzt sehe, dass diese Vergesellschaftungsdiskussion in Berlin da ja wieder Fahrt aufnimmt, dass das im Wahlkampf ein Riesenthema sein wird, wo man sich doch einfach fragen muss, wie irre ist das? Ja, also das wird Berlin, wenn das kommen sollte, über Jahrzehnte wahrscheinlich schädigen, weil wer will denn Berlin noch Geld leihen, wenn man so mit Eigentümern umgeht? Wer will in Berlin noch investieren? Aber das zeigt eben auch, wie irrational teilweise die Diskussion ist. Das macht es wirklich schwierig. Aber meine Hoffnung ist, es gibt einfach auch andere Standorte, es gibt auch andere Bürgerschaften, die man vielleicht eher mitnehmen kann. Und wir brauchen einfach so ein paar. Ja, vielleicht braucht man auch so ein paar Vorzeigeentwicklungen, dass man wirklich sagen kann, da läuft es doch wirklich gut. Und das bringt eben auch den Bürgern etwas.
Jetzt höre ich ja sehr oft im Markt, also viele ausländische Investoren gucken sehr interessiert auf Deutschland, halten ihr Geld noch ein bisschen fest, aber sie gucken zumindest schon mal. Glauben Sie denn, dass diese Diskussion um eben diese Vergesellschaftung, um Mietpreisbremse, das ist ja schon alles irgendwie so ein bisschen typisch deutsch, wahrnehmen, das auch für sich veratmen und dann sagen, ist jetzt für mich nicht mehr so schön?
Ja, also ich würde da unterscheiden. Also Mietpreisbremse ist natürlich kein sinnvolles Instrument, aber das ist etwas, was man auch im Ausland kennt und womit man auch umgehen kann irgendwo. Aber diese Vergesellschaftungsdiskussion, also da schauen mich schon internationale Experten mit verwunderten Augen an und sagen, was ist denn da los? Wie geht denn das? Und also wenn das wirklich Realität werden sollte, dann werden sich, glaube ich, auch viele angelsächsische Investoren gut überlegen, wo sie noch investieren in Deutschland. Ob sie in Deutschland investieren, aber wahrscheinlich dann auch nicht mehr wirklich in Berlin. Also das wäre schon eine Geschichte, die wirklich dann schädigen kann, langfristig.
Mhm, okay, und trotzdem wird es ja vorangetrieben. Es ist irgendwie, also es ist so absurd, weil wo ist da der normale Menschenverstand? Also da muss ja irgendwie ganz viel im Kopf ausgeschaltet sein, weil die Zahlen sprechen ja eigentlich eine klare Sprache.
Naja, wenn man sich mal überlegt, was wollen die Leute da eigentlich, die dahinter stehen? Im Endeffekt wollen sie ja das Rad zurückdrehen, ja? Und sagen, wir wollen diese ganzen Investoren nicht mehr, wir wollen unsere günstigen Bestände haben und letztlich lehnen die auch den Kapitalismus, wie sie es sagen würden, die Marktwirtschaft ab. Ne? Also das ist für einige in Berlin einfach jetzt die Spielwiese, mal wieder den Sozialismus reinzuholen. Muss man so klar sagen. Und insofern finden die das wahrscheinlich sogar gut, wenn die ganzen Investoren nicht mehr da sind. Nur sie werden sich irgendwann wundern, wenn eben das Geld aus dem Westen dann nicht mehr fließt und man auch viele andere Dinge nicht mehr finanzieren kann. Aber das ist letztlich eine total ideologische, also es geht auch nicht um den Mieterschutz. Ne? Die Mieter sind am Ende die Blöden bei der ganzen Geschichte. Denn da wird es über Jahre Rechtsunsicherheiten geben. Keiner investiert in die Bestände, keiner modernisiert. Das ganze Management, das wird alles ja ein totales Chaos sein. Aber es ist letztlich eine Ideologie, die hier durchgesetzt werden soll. Und diese Ideologie ist einfach sehr, sehr stark vertreten in Berlin.
Mhm. Ideologie ist es ja auch, bezahlbarer Wohnraum. Sie sind Professor, Sie sind ganz lange da und Sie können mir doch jetzt bestimmt mal bezahlbaren Wohnraum definieren und mir mal sagen, wer das irgendwann mal erfunden hat.
Ja, eine sehr schöne Frage. Also es gibt in der wissenschaftlichen Literatur, gibt es da natürlich auch immer wieder verschiedene Ansätze. Aber letztlich kann man das nie objektiv greifen, was Erschwinglichkeit oder was Bezahlbarkeit eigentlich bedeutet. Weil das ist letztlich ja auch sehr unterschiedlich für jeden Einzelnen. Also es gibt den einen, der sagt, ich möchte gerne ganz viel reisen und ich möchte viel in Restaurants und ich möchte einfach gar nicht so viel fürs Wohnen ausgeben. Und dann gibt's auf der anderen Seite denjenigen, der sagt, naja, Wohnen ist für mich das Beste und Wichtigste und ich verzichte aufs Auto, damit ich zentral leben kann. So, und wie viel Prozent des Einkommens soll man denn nun dann ansetzen? Das hängt eben auch ganz stark von den Präferenzen ab. Also von daher ist dieses Bezahlbarkeitsthema schwierig. Was man sich natürlich anschauen kann, ist, wie verändert es sich im Zeitablauf? Ja, also steigen die Mieten schneller als die Einkommen oder die Erschwinglichkeit von Wohneigentum? Sowas kann man sich anschauen. Aber die absolute Höhe, das ist schwierig zu definieren.
Weil das ist ja so ein Schlagwort, was immer in den Raum geworfen wird, bezahlbarer Wohnraum. Und da merkt man ja schon, wenn man mit 10 Leuten am Tisch sitzt, jeder hat eine andere Definition. Also jetzt mal wieder 8 Euro warm. Wo ich dann so denke, hui, also im sanierten Bestand, das ist schon, also bestimmt in Sachsen-Anhalt irgendwo auf dem Land wird das bestimmt gehen. Oder in einem anderen Flächenland, aber ja nicht in den Metropolen. Und das ist ja aber auch sowas, was so ideologisch aufgeheizt wird und was immer wieder benutzt wird und für mich ist das jetzt eher schon fast negativ konnotiert, obwohl natürlich jeder wohnen soll, aber...
Also absolutes festzumachen, dafür sind ja die Mietenunterschiede viel zu groß in Deutschland. Ja, Sachsen-Anhalt ganz anders als Bayern, das kann man nicht vergleichen, aber die Einkommen sind ja auch unterschiedlich. Deshalb wird es ja meistens in Relation zum Einkommen gemacht, aber auch das ist schwierig, ja. Wie gesagt, die Präferenzen, die Wünsche sind unterschiedlich. Und gerade so diese hohen Maße, also es gibt teilweise ja die Statistiken, die sagen, oh, 40% müssen die Leute zahlen, gerade im unteren Einkommenssegment. Und dann schaut man genauer, naja, da geht's auch um Bürgergeldempfänger. Ja, die kriegen ja die Kosten ersetzt. Aber trotzdem relativ zu dem, was sie bekommen, sind die Wohnkosten hoch. Aber das kann man so ja nicht rechnen, weil sie haben ja trotzdem, egal welche Wohnung sie haben, haben sie eben den Grund, den Bürgergeldsatz. Also da werden ganz komische Diskussionen geführt. Deswegen das, was man am ehesten noch anschauen kann, ist, wie es sich über den Zeitablauf entwickelt. Aber diese absoluten Maße, das macht keinen Sinn.
Okay, gut. Dann haben wir das jetzt auch ein für alle Mal geklärt. Werde ich jetzt raussnippen und dann werde ich immer jedem, der das wissen möchte, sagen, so, der Professor hat gesagt, so ist es. Vielleicht, bevor wir wieder zur Immobilienbranche zurückkommen, nochmal ein großes Bild. Wir sehen ja, Kommunen haben es ja auch nicht leicht. Es gibt viele Haushaltssperren. Wir sehen eine Wirtschaft, die ins Trudeln gerät oder wahrscheinlich schon trudelt. Vielleicht mal so ein ganz kurzer Blick aufs große Ganze mit einer kleinen Einordnung der Immobilienbranche?
Ja, also wir sind konjunkturell auf jeden Fall im Tief. Wir haben jetzt seit fast 5 Jahren kein wirkliches Wirtschaftswachstum. Das Schöne ist allerdings, für 2026 wird schon vorausgesagt, wir werden gewisses Wachstum haben. Also zumindest mal wieder 1%, das sagen meine Kollegen, das sagt der Sachverständigenrat. Das liegt daran, dass die öffentlichen Investitionen schon irgendwo wirken, die Weltkonjunktur sich so ein bisschen erholt. Also da tut sich was, auch zum Beispiel bei der Industrie, auch wenn das tatsächlich so das große Problem ist. Was für die Immobilienwirtschaft allerdings insgesamt noch vorteilhaft ist, ist ja, dass das Dienstleistungssegment relativ stabil ist. Und Dienstleistungen sind vor allen Dingen in den Städten. Also da geht es um IT, da geht es um vieles in der Innovationsbereich, wirtschaftsnahe Dienstleistungen. All das läuft noch relativ gut. Und deswegen ist die wirtschaftliche Entwicklung in den Städten auch besser. Und davon profitieren dann oftmals eben auch die Immobilienanleger.
Also 2026 wird jetzt gar nicht so schlecht.
Also ich bin vorsichtig optimistisch.
Sehr gut.
Man sagt mir allerdings auch nach, ich bin immer sehr zuversichtlich. Aber ich würde schon sagen, wir kommen so ein bisschen raus, aber wir könnten es natürlich viel besser machen.
Okay. Ich habe in einem Interview gelesen, Sie fordern eine große Agenda 2030.
Habe ich das gesagt?
Ja, das haben Sie gesagt. Und ich möchte jetzt wissen, was in Ihrer großen Agenda 2030 steht.
Naja, ich würde es jetzt mal vor allen Dingen auf den Baubereich beziehen. Und im Baubereich müssen wir einfach sehen, haben wir ein großes strukturelles Problem, wenn ich das ausführen darf. Also wir sehen, wir haben riesen viel zu tun. Ne? Sanieren, Neubau, kommunale Hochbau, Verkehrsinfrastruktur. Also wir müssen ganz viel investieren. Aber wir sehen im Bau, dass wir eben Fachkräftemangel haben. Das heißt, auch im letzten Jahr konnten nicht alle Stellen besetzt werden. So, und das heißt, wenn wir jetzt wirklich mal richtig viel bauen wollen, dann wird das nicht dadurch gelingen, dass wir einfach mehr Leute einstellen müssen, sondern es wird dadurch gelingen, dass pro Bauarbeiter mehr produziert wird. Also die Produktivität steigt. Und da haben wir seit 30 Jahren mehr oder weniger Stillstand. So, und da müssen wir eigentlich wirklich dran und mal überlegen, wie kann das eigentlich gelingen, dass wir im Bau produktiver werden.
Also heißt der Yellow Modular jetzt als Stichwort oder was?
Genau, also ich würde es allgemeiner beziehen, Replizierung, ja, das sieht man in den Niederlanden oder in Dänemark, die haben damit große Erfolge erzielt. Da gibt es große Fabriken, in denen es industrielle Vorfertigung gibt. Sowas braucht aber auch einen entsprechenden Rahmen. Also unterschiedliche Landesbauordnungen sind schwierig, ne? Verhindert natürlich diese Größenvorteile. Einzelne kommunale Auflagen machen es ganz schwierig. Wenn ich in der Vergabe gar nicht gemeinsam Großaufträge vergeben kann, wird es auch schwierig. Also das sind solche Dinge, die wir angehen müssen. Aber wo wir vor allen Dingen ansetzen müssen, was andere Länder deutlich besser machen, die setzen nicht so diese Standards fest. Also in keinem Land haben wir zum Beispiel diese Mächtigkeit der DIN-Normen. Ja, die haben auch Normen, aber die spielen nicht die große Rolle. Ne? Sondern es wird gesagt, es gibt Ziele. Das ist der Energieverbrauch, der maximal erzielt werden soll. Das sind die Anforderungen an die Statik, an Brandschutz etc. Aber wie die Bauwirtschaft die erfüllt, ist ihnen vollkommen freigelassen. So, und das schafft eben Raum für Innovation, dass ich eben auch schneller bauen kann oder auch mal wirklich andere Wege gehen kann im Bau. Im Prinzip zwingen wir die Bauwirtschaft immer so zu bauen, wie das immer schon war. Denn Stand der Technik bedeutet immer, naja, es muss wissenschaftlich fundiert sein und in der Praxis erprobt sein. Und was erprobt ist, kann ja nicht neu sein. Und da müssen wir ran, ja, dass wir wirklich auch mal frei denken können, auch im Bauen. Und das wäre Teil einer solchen Agenda 2030, wenn man es so nennen will, wo wir wirklich auch mal ja das Bauen auf neue Füße stellen können.
Aber wie soll das denn funktionieren? Also das ist ja gerade so, das steht ja für Deutschland. Also, wir wollen alles neu machen, aber bitte verändert doch nichts.
Mhm.
So, und das sieht man ja schon an Kleinigkeiten. Ich habe jetzt mal jemanden gehört, der hat gesagt, ne, man kann das nicht aus sich heraus. Also man muss diese Karre erstmal wirklich gegen die Wand fahren lassen und dann muss man alles neu sortieren.
Aber jetzt mal ein Beispiel, jetzt nicht spezifisch Immobilienwirtschaft, aber das ist doch sehr eindrucksvoll. Wir müssen in Deutschland rund 3000 Autobahnbrücken neu bauen oder sanieren. So, und so wie wir es im Moment machen, werden wir das ja nie schaffen. Ja? Also, das heißt,
300 Jahren.
Wir planen das langsam. Jede Autobahnbrücke wird für sich geplant, sieht natürlich dann anders aus. Dann wird alles kleinteilig vergeben, damit möglichst viele mittelständische Unternehmen da beteiligt sind. Dann stellt man Probleme fest, dann muss man nochmal ans Reißbrett. Also es dauert ewig. Ne? Ich komme aus Leverkusen. Das hat ja ein Jahrzehnt gedauert, bis der erste Teil der Brücke gebaut worden ist. Obwohl das Problem ja schon seit langem bekannt ist. So, das kann so nicht weitergehen. Wenn man dann im Ausland schaut, naja, da werden solche Brücken eben auch in Serie produziert. Die sehen alle gleich aus, aber man kann sie eben auch nutzen. Ja? Und ich glaube, und es gibt eben Großunternehmen, die das dann umsetzen können. Und ich glaube, auf solche Art und Weise müssen wir auch viel mehr denken. Dass wir sagen, okay, wir haben den Bedarf, es gibt einen großen Auftrag dafür, dann macht das doch mal und überlegt doch mal, wie können wir das umsetzen. Ja, und diese Kreativität muss man der Wirtschaft geben. Aber natürlich auch das Vertrauen, ne, dass da eine vernünftige Lösung rauskommt. Und ich würde sagen, wenn man Ziele vorgibt und man nachher feststellt, die Ziele sind erfüllt, dann ist das eben auch in Ordnung.
Naja, da droht ja aber auch ein Bedeutungsverlust für all jene, die jetzt gucken, dass alles ordentlich läuft. Ja, wenn sie da jetzt so viel Freiraum lassen, was machen sie dann mit den Menschen, die das jetzt alles im Klein-Klein...
Naja, wir müssen ja mal realistisch sein. Wir haben ja auch in den Ämtern riesen Personalprobleme. Und da gehen ja in den nächsten Jahren auch etliche Personen in Rente, die ja auch nicht ersetzt werden können. Ja, das heißt, da entsteht natürlich schon großer Druck. Und das ist vielleicht auch meine Hoffnung, dass aus diesem Druck eben auch ein neuer Ansatz entsteht. Und dass man sagt, wir müssen eben auch manches freier laufen lassen.
Aber ist der Druck dann noch nicht hoch genug? Geht es uns noch nicht zu sehr an die Substanz? Ist es alles noch zu schön?
Ja, vielleicht. Ich glaube, er kommt aber so langsam und wir stellen einfach fest, welche Probleme wir haben in dem Setting. Also es tut sich ja an manchen Stellen auch was, aber es geht noch zu langsam. Das ist richtig. Und wie gesagt, das ist vielleicht auch wieder so die unterschiedlichen Gebietskörperschaften. Ich meine, wir stellen das ja auch fest jetzt bei dem ganzen Thema Digitalisierung. Also viele Länder sind auch viel schneller und besser, weil sie eben in der Fläche digitalisiert haben. Also in den Niederlanden zum Beispiel gibt's alle Bauämter sind seit 15 Jahren digitalisiert. Und da können die Kollegen aus Rotterdam eben auf das zurückgreifen, was in Utrecht schon mal gemacht worden ist. Das ist natürlich wahnsinnig beschleunigend. Und dann kann man als Investor in der Regel auch davon ausgehen, dass was einmal genehmigt worden ist, wird auch woanders genehmigt. So, und wenn man jetzt in Deutschland schaut, jedes Bauamt digitalisiert für sich selber. Es gibt keine Vernetzung untereinander, keine gemeinsame Softwarelösung. Dann stehen wir uns natürlich selber im Bein, also im Weg. Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen, dass wir wirklich auch mal vielleicht das, was wir in der Vergangenheit so als an eigenen Rechten erkämpft haben, auch mal abgeben, weil es sich einfach auf Dauer nicht rechnet.
Aber abgeben, das ist ein ganz böses Wort.
Ja, aber wir müssen uns doch bewegen. Also ich glaube, wenn man den Kommunen auch ein entsprechendes Angebot macht, nach dem Motto, wir haben hier eine Softwarelösung für alle und die könnt ihr jetzt nutzen und ihr müsst gar nicht selber investieren, vielleicht würde es dann funktionieren. Also wollen wir hoffen, dass aus dem Digitalministerium da jetzt nächstes Jahr, bis jetzt sind sie ja relativ still, aber wahrscheinlich kommt das große Reformpaket 2026.
Ja, die Immobilienbranche hofft ja auch auf das Infrastrukturpaket. Aber auch da sagen ja viele Experten, da wird nicht viel ankommen und es geht auch schon wieder alles viel zu langsam, oder?
Ja, ich würde auch sagen, naja, Infrastrukturpaket muss vor allen Dingen auch für wirkliche Infrastruktur genutzt werden. Also ich bin keiner, der jetzt sagt, wir müssen auf Dauer den Wohnungsbau fördern, sondern wir müssen einfach Strukturen schaffen, die eben günstiges Bauen auch wieder ermöglicht. Und das ist eigentlich das Ziel.
Wir arbeiten uns ja immer sehr, sehr, sehr an Neubau ab, an Baugenehmigungen. Bestand ist ja mindestens aber ein genauso großes Thema. Wir haben es jetzt vorhin schon mal bei den großen Konzernen und bei der Vergesellschaftung angesprochen. Beachten wir das zu wenig? Also der Trend ist ja, es reden alle drüber. Das ist so ein bisschen wie ESG. Alle reden drüber und keiner weiß, wie es geht so richtig und keiner kommt ins Tun.
Naja, Bestand bietet eine ganze Menge Möglichkeiten. Das muss man einfach sehen. Wir haben durch Dachausbauten riesige Potenziale. Aufstockung, das ist ein Thema, das wir in vielen Ländern auch viel vehementer verfolgen. Da tun wir uns auch immer schwer, vor allen Dingen wegen Brandschutz. Also da gibt es viele Möglichkeiten, und wenn wir die demografische Struktur uns anschauen, vielleicht können wir auch zukünftig manche große Wohnungen aufteilen in zwei kleine. Also da gibt es schon viele Chancen, die wir da ergreifen können. Ich hoffe auch, das ist ja durchaus etwas, was der Bauturbo ja bringen kann, denn auch solche Umnutzungen und solche Möglichkeiten sollen ja erleichtert werden. Vielleicht trägt der zumindest da auch Früchte.
Ah, schon wieder der Optimist hier. Was ja auch noch eine Möglichkeit wäre, wenn man Eigentum höher hängt, ne? Also jetzt hat das ja immer so einen Makel. Also wenn jemand sagt, ich möchte gerne ein Eigenheim haben, dann verschwendet der ja sofort Ressourcen, Quadratmeter und überhaupt. Warum hat das denn so ein schlechtes Image eigentlich? Also es war ja früher mal so mein Haus, mein Auto, so. Jetzt ist es ja irgendwie, keine Ahnung, das auf jeden Fall nicht mehr, mein Lastenfahrrad.
Und Sie haben ja vorhin gesagt, ich bin 100 Jahre dabei. Aber diese Frage, die stelle ich mir auch oft, tatsächlich. Also es ist schon absurd eigentlich, wie wenig wohneigentumsfreundlich Deutschland ist. Und dass die Ampelregierung in dieser Wohnungsbaukrise vor allen Dingen die Kapitalanleger unterstützt hat mit der Sonderabschreibung, aber überhaupt nichts Wirkungsgleiches für Wohneigentümer gemacht hat, ich glaube, das wäre in keinem Land durchgegangen. Und tatsächlich, das ist ein Thema, das mich auch sehr beschäftigt, weil wir viele Chancen vergeben mit dem Thema Wohneigentum. Ich möchte nur mal drei nennen. Altersvorsorge, ne? Wir diskutieren intensiv über die Rente. Wir müssen alle mehr tun. Da ist Wohneigentum ein ganz wichtiger Baustein. Die Selbstnutzer haben deutlich geringere Altersvorsorgelücke als die Mieter. Also allein deswegen ist das schon wichtig. Wir diskutieren Vermögensungleichheit. In Ländern mit mehr Wohneigentum ist das automatisch gleicher, einheitlicher. Natürlich gibt es auch Vermögensunterschiede, aber die sind deutlich geringer. Und das Dritte ist, naja, Wohneigentümer, Sie sagen es ja, Sie wollen Eigenheim, dann sind Sie eben auch bereit, ein bisschen rauszuziehen. Und das entspannt eben die innerstädtischen Märkte. Ja, also wenn mehr Menschen ins Umland von Berlin, Hamburg und sonst wohin ziehen, entlastet das den Markt. Also das sind einfach gute und wichtige Gründe, Wohneigentum zu unterstützen. Aber seit 3, 4 Regierungen passiert da nichts. Ja, und wir haben immer im Koalitionsvertrag gute Ideen, ja, Bürgschaftsdarlehen, Grunderwerbsteuer reformieren, Nachrangdarlehen einführen. Das ist alles wichtige Schritte, aber sie werden nie umgesetzt. Also tatsächlich, vielleicht fehlt es den Wohneigentümern wirklich so ein bisschen an der Lobby. Ja, das ist eigentlich spannend, aber irgendwie ist das ein vergessenes Thema in Deutschland.
Eigentum ist ein vergessenes Thema in Deutschland. Na dann, das ist mal eine Schlagzeile.
Aber ich erinnere mich, also man geht ja von Partei zu Partei, ne? Und ich erinnere mich, vor 10 Jahren oder so war ich schon mal bei einer FDP-Veranstaltung, wo man denkt, das ist, ne, die müssten doch sich dafür einsetzen. Sie haben sich dafür auch später eingesetzt, aber damals haben sie dann gesagt, na ja, wenn wir jetzt Wohneigentum unterstützen, nicht, dass es dann so ist wie in der Finanzkrise, die Leute verschulden sich alle und dann kommt es zur Finanzkrise. Das wollen wir in Deutschland nicht. Wo man dann erstmal begründen muss, naja, das lag am Finanzierungssystem, das lag ja nicht am Wohneigentum selber, ne? Wenn ich ganz viele variable Darlehen habe, mag es ein Risiko geben. Also, aber dann dachte ich, okay, in der FDP haben wir diese Diskussion. Und die CDU sagt dann immer, und im Wahlkampf war es ja auch noch, wir sind Eigentumspartei, aber irgendwo.
Man merkt es nicht,
ne? Die haben die Wohnungspolitik dann abgegeben an die SPD. Und bei der SPD hört man dann immer, naja, wir sind SPD und wir sind ja für Mieter. Und das ist so ein Denken, die kann ich nicht verstehen. Also für die niederländischen Sozialdemokraten ist es selbstverständlich, dass sie sich dafür einsetzen, dass die Arbeiter und Angestellten eben auch Eigentümer werden. Das gehört zum Aufstiegsversprechen. Ja, und dieses Aufstiegsversprechen, das ist vielleicht das, was so verloren gegangen ist in der deutschen Politik, was man gar nicht so im Fokus hat. Da geht es immer nur darum, quasi soziale Wohltaten, ne, zu unterstützen, die unten sind, aber nicht dafür zu sorgen, dass man doch nach oben kommen kann. Und das ist, daran krankt vielleicht auch die Debatten teilweise.
Sie haben jetzt schon wieder die Niederlande erwähnt. Das ist ja jetzt, Sie haben vorhin schon Dänemark auch erwähnt, das ist ja jetzt auch alles überhaupt nicht so weit weg von Deutschland. Also wir müssen uns ja jetzt nicht in ein Flugzeug setzen und 5 Tage durch die Gegend fliegen, sondern das kann man sich ja auch alles ganz unproblematisch angucken. Nochmal die Frage, warum tun wir uns so unfassbar schwer?
Ja, also ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass das in den Nachbarländern alles viel besser läuft, ne? Die haben auch ihre Probleme und so, aber wir könnten uns manches abschauen. Das ist keine Raketenwissenschaft, ne? Und Ja, wir tun uns so schwer. Das ist tatsächlich interessant, warum wir an manchen Stellen so stottern. Da habe ich jetzt auch keine ganz klare Antwort. Man hat immer das Gefühl, es bewegt sich was. Und ich glaube, manche Fortschritte gibt es auch schon. Ne? Ich habe bisschen Hoffnung schon, dass der Gebäudetyp E zum Beispiel dann auch eine gewisse Vereinfachung bringt und vielleicht die Baukosten an der einen oder anderen Stelle auch senken kann. Aber es fehlt uns so der Mut für einen großen Wurf und für ein ganz anderes Herangehen. Und da muss man realistisch sagen, vielleicht hat Wohnungspolitik da immer noch nicht die Priorität, die es eigentlich bräuchte.
Mhm. Jetzt haben wir ja auch viel wieder über Politik geredet, aber ich will noch trotzdem noch mal mit Ihnen auch über die Branche reden. Also wenn ich jetzt auf eine Baustelle gehe, die sieht noch eigentlich genauso aus. Also dass jetzt hier da irgendwo Roboter rumfahren und sowas, hat man jetzt so ein paar Pilotprojekte, aber sieht man nicht wirklich. Man sieht auch immer noch, wie die da mit ihren Excel-Tabellen durch die Gegend laufen, der Polier, und per WhatsApp irgendwas an die anderen weitergibt. Zudem ist die Branche auch immer noch sehr, sehr geclustert. Also wir haben Planer, wir haben Architekten, wir haben Projektentwickler, wir haben Bestandshalter. Also alles ist so. Liegt es denn auch ein bisschen an der Branche?
Naja, das ist letztlich auch der Rahmen, der da, also wir haben immer noch eine starre Trennung zwischen Planen und Bauen, ne? Das haben wir mit den Österreichern gemein. Wir stehen da beide auch relativ schlecht da, was Produktivität angeht. Also in anderen Ländern, jetzt nehmen wir mal Belgien, da ist es auch so.
Die wollen noch mal ein anderes Land ins Spiel bringen.
Naja, da wird dann auch im öffentlichen Bau dann auch ausgeschrieben, nicht nur das Bauwerk selber, sondern der Betrieb für die nächsten 20, 30 Jahre. Und da muss man gemeinsam dann eben auch Architekten und Bauwirtschaft gemeinsam auch das abgeben, das Angebot. Ja? Und in vielen Ländern ist es einfach so, dass die Architekten, die Planer eben auch Teil der Bauindustrie sind. Ja, die sind quasi dann Dienstleister. Das hören die jetzt nicht so gerne, ne? Auch das Thema Huawei und ähnliches. Aber das ist die Realität, dass letztlich Planen und Bauen da zusammenwächst. Und das schafft natürlich auch Beschleunigung und schafft oftmals eben auch vielleicht Bauvorhaben, die dann auch schneller umgesetzt werden können und vielleicht auch wirtschaftlicher sind. Das muss man schon sagen. Also da tun wir uns schwer. Aber wie gesagt, das ist Teil des Rahmens, den wir eben haben, ja, dass wir so kleinteilig vergeben, dass es dann eben auch erstmal einen Bauwettbewerb gibt, wo sich die Architekten dann austoben und dann die Bauwirtschaft dann fragt, naja, wie sollen wir das jetzt umsetzen? Und der Investor sagt, naja, an wen soll ich das ja jetzt so verkaufen? Ne? Also, ich glaube, da müssen wir tatsächlich integrieren. Das ist ganz, ganz wichtig, damit man eben auch schneller und vielleicht auch ein bisschen realistischer noch wird.
Mhm. Digitalisiert wird er jetzt auch schon seit vielen Jahren und BIM kommt auch immer noch. Also ist ja auch immer noch ein super Trend. Jetzt haben wir auch noch KI. Und auch da gibt's ja jetzt erste Studien, die sagen, naja, da tut sich aber die Immobilienbranche auch sehr schwer damit. Wir werden aber nicht daran vorbeikommen. Das ist uns, glaube ich, auch allen klar. Das verändert ja aber auch Berufsbilder, wie zum Beispiel Architekten. Ist Deutschland darauf vorbereitet, auch was die Ausbildung anbetrifft? Also auch Sie gerade als Lehrender. Man hört da von Architekturstudenten zum Beispiel, dass die immer noch nach sehr alten Lehrbüchern, mit sehr alten Lehrbüchern arbeiten, so rum. Wie ist da so Ihr Eindruck?
Ich glaube schon, dass da auch einiges sich bewegt. Und wenn ich so manche Softwarelösungen sehe, dann ist man schon auch, also finde ich es toll, was da so passiert. Also es gibt zum Beispiel ja mittlerweile Planungsmodule, die einem sehr schön durchrechnen können, wie kann ich die Mietfläche dann auch wirklich optimieren in einem bestimmten Bauwerk, dass ich eben Leerflächen oder Flächen, die ich nicht vermieten kann, minimieren kann. Das sind ganz spannende Sachen. Es gibt digitale Modelle von Städten mittlerweile, wo man sich sehr schön zeigen kann, wo eigentlich noch Baulücken sind, wo ich auch theoretisch aufstocken könnte. Also da passiert, glaube ich, schon eine ganze Menge. Und ich würde nicht sagen, dass die Immobilienwirtschaft da generell hinterherhinkt. Also auch in der Bewirtschaftung, auch im Facility Management, Property Management kommt da immer mehr. Also da würde ich nicht sagen, dass wir hinterher sind. Aber man muss natürlich immer auch offen sein dafür. Und sicherlich in der Ausbildung könnte man da manches noch angehen. Aber wir haben das damals auch mit dem Internet erlebt. Das dauert ein bisschen, bis das so in die Lehrpläne einfließt. Das muss man einfach sagen. Aber in der Praxis, die Praxis wird da sicherlich schnell das auch umsetzen.
Der Optimist ist wieder da. Sehr, sehr gut. So, ich würde jetzt ganz gern noch zum Schluss erstmal ganz kurz über Ihren Podcast 1A-Lage von Podcasterin zu Podcaster. Erzählen Sie kurz was zu dem Podcast. Seit wann gibt es den? Warum sollte man den hören?
Ja, den gibt es seit 2020. Das war eigentlich so ein Corona-Projekt. Damals hatte ich mir noch überlegt, soll ich jetzt ein Buch schreiben? Und dann dachte ich irgendwie, ach naja, so ein Buch ist auch schnell veraltet. Und irgendwie kam ich dann auf die Idee, den Podcast zu machen mit Hauke Wagner, der da sehr unterhaltsam mir die Fragen stellt und mit mir in die Diskussion geht. Wir diskutieren wöchentlich über den Immobilienmarkt, über aktuelle Entwicklungen, Markttrends, natürlich das, was die Politik macht. Und gerne reinhören, gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge.
Ja, stelle ich auch in die Shownotes den Link dazu, selbstverständlich. So, und ganz zum Schluss, weil Sie ja so optimistisch sind, jetzt fassen wir das nochmal zusammen. Warum darf die Immobilienbranche optimistisch auf 2026 schauen?
Also ich glaube, Zuversicht tut uns allen immer gut. Ne? Zuversicht ist besser als so ein Pessimismus und wir sind auch sehr gut da drin, uns immer schlecht zu reden. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir drehen sollten. Aber warum kann man für 2026 einigermaßen optimistisch sein? Naja, trotz all der Widrigkeiten, die wir auch diskutiert haben, sehen wir ja schon, dass es ein bisschen aufwärts geht im Markt. Also es gibt mehr Finanzierungen, es gibt mehr Transaktionen, es gibt auch sogar ein bisschen mehr Baugenehmigungen. Und das wird sich tendenziell 2026 fortsetzen. Die Konjunkturprognosen sind ja so einigermaßen, dass es zumindest auch ein bisschen nach oben geht. Und all das wird diesen Trend letztlich verstärken. Und wenn es dann noch gelingt, dass in der Politik wirklich manches vielleicht auch in Bewegung kommt, womit wir vielleicht jetzt noch gar nicht so rechnen, dann wird es vielleicht sogar ein richtig gutes Jahr.
Gut, also Optimismus pur. Sehr gut, die Politik bewegt sich auch. Ich bin gespannt, ich frage wieder nach.
Sehr gerne, sehr gerne.
Professor Michael Vogtländer, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.